Wir haben begonnen, miteinander uns zu überlegen, was für eine Bedeutung dieser Vers hat in Römer 9, Vers 13. Aber Jakob habe ich geliebt. Wie sieht die Liebe Gottes aus? Wir haben gesehen, dass am Anfang, als der Jakob geboren wurde, sie darin aus sich offenbarte, dass der Jakob in Gottes Geduld und Sanftmut ertragen wurde. Ein Sünder wird geboren. Für uns ganz natürlicherweise, wenn es unser eigenes Kind ist, eine große Freude. Aber in Gottes Auge ist es nun doch wieder jemand, der an ihm zweifeln wird und von sich aus erst einmal mit ihm streitet. Wir haben aber auch bemerkt, wie sich Gott dem Jakob geoffenbart hat, von Kindesbeine an. Abraham, sein Großvater, hat er noch miterleben dürfen, der einen Blick auf den kommenden Erlöser hatte und sicherlich ihn aus seinem Engel bezeugt hat. Gott hat sich geoffenbart im Leben vom Jakob. Als er fliehen musste aus seiner Heimat, aus seinem Elternhaus, weil er seinen Bruder um den Erstgeburtssegen gebracht hatte, da offenbart sich ihm Gott in ganz besonderer Weise und erklärt ihm: Ich bin mit dir. Ich bringe dich wieder zurück, ich segne dich, ich mehre dich. Wunderschön. Da sind wir stehen geblieben. Und heute, da kommen wir zu dem 29. Kapitel. Ich lese uns nicht alles vor, denn der Text, den wir heute behandeln, der geht im Grunde genommen bis in das 31. Kapitel hinein. Aber wir wollen die ersten Verse von Kapitel 29 miteinander lesen. Und zwar ab Vers 1. Der Jakob zieht von Beerseba nach Haran, das ist die Strecke, über 1000 Kilometer, ist sie groß, diese Strecke, eine riesige Reise für ihn. Ich lese ab Vers 1 vor aus 1. Mose 29. Und Jakob machte sich auf, er hob seine Füße, so kann man übersetzen, und ging in das Land der Kinder des Ostens. Und er sah, und siehe, ein Brunnen auf dem Feld. Er ist jetzt schon angekommen in Haran, außerhalb der Stadt, auf dem Feld. Und siehe, drei Schafherden lagerten dort an ihm. Denn aus diesem Brunnen drängte man die Herden, und der Stein auf der Öffnung des Brunnens war groß, und waren alle Herden dort zusammengetrieben, so wälzte man den Stein von der Öffnung des Brunnens und drängte die Schafe, und man brachte den Stein wieder auf die Öffnung des Brunnens an seinen Platz. Und Jakob sprach zu ihnen: Meine Brüder, woher seid ihr? Und sie sprachen: Wir sind von Haran. Da sprach er zu ihnen: Kennt ihr Laban, den Sohn Nahors, also sein Onkel ist das gewesen, kennt ihr Laban, den Sohn Nahors? Und sie sprachen: Wir kennen ihn. Und er sprach zu ihnen: Geht es ihm gut? Und sie sprachen: Es geht ihm gut. Und siehe, da kommt seine Tochter Rahel mit den Schafen. Da sprach er: Siehe, es ist doch noch hoch am Tag, es ist nicht die Zeit, das Vieh zusammenzutreiben, drängt die Schafe und geht hin und weidet sie. Und sie sprachen: Wir können nicht, bis alle Herden zusammengetrieben sind. Dann wälzt man den Stein von der Öffnung des Brunnens und wir tränken die Schafe. Noch redete er mit ihnen, da kam Rahel mit den Schafen, die ihrem Vater gehörten, denn sie war eine Hirtin. Und es geschah, als Jakob Rahel sah, die Tochter Labans, des Bruders seiner Mutter, und die Schafe Labans, des Bruders seiner Mutter. Da trat Jakob hinzu und wälzte den Stein von der Öffnung des Brunnens und drängte die Schafe Labans, des Bruders seiner Mutter. Und Jakob küsste Rahel und erhob seine Stimme und weinte. Und Jakob teilte Rahel mit, dass er ein Neffe ihres Vaters und dass er der Sohn Rebekkas wäre. Und sie lief und berichtete es ihrem Vater. Und es geschah, als Laban die Nachricht über Jakob, den Sohn seiner Schwester, hörte, da lief er ihm entgegen und umarmte ihn und küsste ihn und führte ihn in sein Haus. Und er erzählte Laban alle diese Dinge. Und Laban sprach zu ihm: Gewiss, du bist mein Gebein und mein Fleisch. Und er blieb einen Monat lang bei ihm. Und Laban sprach zu Jakob: Solltest du mir, weil du mein Bruder bist, umsonst dienen? Teile mir mit, was soll dein Lohn sein? Und Laban hatte zwei Töchter. Der Name der Älteren war Lea und der Name der Jüngeren Rahel. Und Leas Augen waren matt. Rahel aber war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Und Jakob liebte Rahel und sprach: Ich will dir 7 Jahre dienen, um Rahel, deine jüngere Tochter. Bis hierhin lese ich uns den Text vor. Amen. Ich möchte am Anfang noch kurz mit uns gemeinsam still werden und beten. Herr, wir befinden uns auf einer Reise. Wir wollen entdecken, was für eine Bedeutung es hat, dass du Jakob geliebt hast. Herr, wir müssen es besser noch verstehen lernen, deine herrliche Liebe. In unserem eigenen Leben fragen wir manchmal, wo ist diese Liebe? Und wie können wir sie nur besser wahrnehmen? Lass du doch diesen Morgen auch dazu dienen, dass wir deine Liebe in deinem Werk an uns ganz neu verstehe, wahrnehme, aber auch lobe und preise dich für deine Liebe. Ja, dass wir sie genießen, dass wir uns darin sonnen wie in der Sonne. Oh, wir brauchen es, Herr, dass deine Liebe mehr und mehr unsere Herzen erfüllt. Wir wollen dir danken, Herr Jesus Christus, dass du der Schlüssel bist für unser Heil und für unser Segen. Du bist der Erlöser und durch dich dürfen wir zu unserem himmlischen Vater kommen und rufen: Abba, Vater. Ja, unser himmlischer Vater, um deines Sohnes willen, segne uns, leite uns an. O Herr, bewege unsere Herzen, dass wir in deine Gegenwart geführt werden. Amen. Die Geschichte vom Jakob ist eine überaus interessante Geschichte, weil er so ein interessanter Charakter ist. Gar kein gewöhnlicher Mensch. In gewisser Weise wird er uns als zivilisiert und häuslich geschildert. Und dann aber lernen wir auch seine dunkle, seine Schattenseite kennen. Er ist ein Überlister, Fersenhalter, so wird er schon am Anfang entdeckt, als er geboren wird. Jakob, der Fersenhalter. Wie kann Gott ihn lieben? Wie kann Gott sich ihm nähern? Hier in unserem Kapitel 29, dann auch 30 und 31, im Grunde in den 20 Jahren, die der Jakob bei Laban verbringt, entdecken wir, wie er ihn erzieht. Noch immer nicht hat er ihn in der rechten Weise erkannt, seinen Schöpfer und Erlöser. Wenngleich es gar nicht leicht ist, im Alten Testament ganz genau dies zu bestimmen. Manchmal steht man da wirklich auch vor einem Rätsel. Aber bei seiner Rückreise sagt er ja selber, dass ihm die Augen dort bei Peniel aufgegangen sind und seine Seele auch Errettung fand. Von daher dürfen wir schon auch annehme, dass er dort wirklich erst richtig seinen Herrn und Heiland hat erkennen können. Aber nun wird er erzogen. Gottes Erziehung. Was halten wir von Gottes Erziehung? Im Neuen Testament wird es mal im Hebräerbrief auf eine ganz einfache Weise beschrieben und es wird erklärt, und das ist für uns nicht unbedingt schmeichelhaft, aber es ist wahr, es entspricht der Wahrheit, dass wir Gottes Erziehung, Gottes Anleitung gar nicht immer so toll finden. Hebräer 12, Vers 11. Alle Züchtigung, Gottes Pädagogik, alle Züchtigung aber erscheint für die Gegenwart nicht ein Gegenstand der Freude, sondern der Traurigkeit zu sein. So empfinden wir es wirklich oft. Wir sagen, was Gott tut in meinem Leben, macht mich im Grunde traurig. Je länger wir unseren Weg mit dem Herrn Jesus gehen, umso mehr verstehen wir dann aber, dass seine Erziehung, seine Züchtigung eine wunderbare ist. Hier heißt es dann auch in Vers 11, danach aber gibt sie die friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt worden sind. Also bitte, lasst euch vom Herrn es schenken, dass ihr Gottes Erziehung in eurem Leben richtig auch schätzen lernt, Liebe lernt. Auch wenn ihr im Augenblick vielleicht Traurigkeit habt, dann denkt daran, dass eine herrliche Frucht aus seiner Erziehung hervorgeht. Diese Erziehung hat der Jakob erfahren. Zuallererst einmal erfährt er hier, als seine Reise am Zielort in Haran angekommen ist, eine Ermutigung. Und zwar eine ganz besondere Ermutigung. Er lernt seine zukünftige Frau, die Rahel, kennen. Als er dort am Brunnen steht und sich mit den Leuten vom Ort unterhält, kommt sie auf einmal hinzu und es ist kein Zufall. Nur der Herr schickt sie vorbei. Nun redete er mit ihnen, Vers 9, da kam Rahel mit den Schafen, die ihrem Vater gehörten, denn sie war eine Hirtin. Und es geschah, als Jakob Rahel sah, ja, da gingen ihm die Augen über. Er küsst Rahel, erhob seine Stimme und weinte. So steht es dann in Vers 11 und in Vers 18. Und Jakob liebte Rahel. Nicht, dass ihr mich jetzt alle missversteht und jeder das dann auch falsch für sich bezieht, aber hier ist es zweifelsohne so, dass der Herr dem Jakob eine Frau zuführt. Jemand zeigt, den er lieb hat und lieb gewinnt. Nun, das ist im Augenblick in unserem eigenen Leben sicherlich nicht bei jedem Mann das Aktuelle, bei manchem ja, bei vielen auch nicht. Von daher möchte ich es etwas allgemeiner fassen. Was Gott hier wirklich tut, ist, dass er das Herz von dem Jakob erfreut. Könnt ihr euch vorstellen, wie der Jakob nach über 1000 Kilometer Reise, nach vielen Tagen, immer weiter weg von seiner Heimat, dort in Haran ankommt? Ich glaube nicht, dass er schon da vorher einmal gewesen war. Das heißt, das Leben dort, die Menschen dort, war fremd für ihn. Und er wusste auch nicht, würde er es dort gut haben bei seinem Onkel. Nach 20 Jahren war er schlauer, hat er dann schon viel mehr Begriffe von dem, zum einen, was der Herr ihm geschenkt hat, was aber auch Schweres ihm widerfahren ist. Aber jetzt weiß er noch gar nichts. Im Augenblick ist er im Grunde genommen aufgeregt. Was wird jetzt auf mich warten? Und im Genick hat er ja immer noch das, was vergangen ist. Das haben wir immer im Genick, ja. Was vergangen ist. Wir führen es ja immer mit uns. Die Laster aus der Vergangenheit. Und so auch bei dem Jakob. Seine Karriere hatte ein jähes Ende gefunden. Sein Aufstieg, auf einmal wurde er abgebrochen und er musste fliehen. Das alles führt er mit sich. Wir haben hier nicht einen glücklichen Menschen vor uns, dass wir sagen könnten, jetzt kommt er an sein Ziel, jetzt ist er dort angelangt, wo er lange Zeit darauf hingearbeitet hat. Ganz im Gegenteil, er wird später sagen, als ich auszog auf meine Reise, da war ich arm wie ein Bettler, ich habe nur einen Stab gehabt. So sinngemäß berichtet er dann später, so sagt er es in seinem Gebet. Arm, wie ein Bettler, gar nichts mehr. All das, was er sich ergaunert hatte, Erstgeburtsrecht, Erstgeburtssegen, was ist jetzt davon übrig geblieben? Gar nichts. Die Fremde, würde er je wieder seine Mutter, die er so liebte, die Rebekka, sehen und die ihn liebte? Würde er wieder seinen Vater sehen? Nun, sein Bruder wollte er wahrscheinlich gar nicht mehr sehen. Wer weiß, ob er ihn überhaupt noch mal sehen wollte. Aber so muss man sich das vorstellen, das ging in seinem Herzen vor. Und nun auf einmal begegnet ihm die Rahel. Und er gewinnt sie lieb. Der Herr erfreut sein Herz. Ist es nicht ein ganz großes Geschenk Gottes an uns, dass er unser Herz erfreuen kann, obwohl wir nie in der Lage sind, sein Herz in rechte Weise zu erfreuen, in der Weise, dass wir etwas Vollkommenes tun könnten? Manch einer plagt sich damit. Ich kann Gott nicht genügen. Alles, was ich tue, das ist wirklich vollkommen wertlos. Manche, die tunken sich ja selber noch in den Schmutz und sagen im Grunde genommen, ich bin völlig unbrauchbar. Man kann es auch damit übertreiben. Nicht, dass ich hier sagen wollte, dass wir wirklich nützlich wären. Wir sind unnütze Knechte, sagt uns dann das Neue Testament. Aber bitte denkt daran, Gott liebt seine Kinder, aber Jakob habe ich geliebt. Und Gott ermutigt uns, Gott erfreut unsere Herzen. Vielleicht ist der eine oder andere unter euch, der so eine Freude in der vergangenen Woche erfahren hat, so eine unerwartete Freude, eine Freude, die er in keiner Weise also vorhergesehen hat. Und wenn jetzt einige hier sind, die solch eine Freude in der vergangenen Woche nicht erfahren haben, dann möchte ich euch Mut machen, warum sollte der Herr euch nicht in der kommenden Woche eine Freude schenken? Das heißt einmal im Neuen Testament, der Paulus bezieht es auf seinen eigenen Dienst, so wie er es erlebt hat im 2. Korintherbrief in Kapitel 7, Vers 6. Schlagt es ruhig miteinander auf, wenn ihr Bibel mit dabei habt. Da sagt er Folgendes: Der aber die Niedrigen, nun, damit können die Demütigen, aber auch die Schwachen gemeint sein, der aber die Niedrigen tröstet, ermutigt, stärkt. Gott tröstete uns durch die Ankunft des Titus. Paulus hat in seiner Arbeit immer wieder Krisenzeiten gehabt, schwierige Zeiten.
Wir lesen das in der Apostelgeschichte. In den zwei Korintherbriefen lesen wir von den Lasten, die er auch auf seine Schultern hatte. Wer von euch hat solche Lasten auf seine Schultern? Und Gott tröstet ihn. Mitten in seiner Schwachheit. Dieses Wort, was hier steht, der Niedrige, das meint wirklich diesen Ärmlichen, diesen Schwachen. So hat sich der Paulus oft gefühlt. Und jetzt tröstet ihn Gott, er erfreut sein Herz. Am Anfang vom 2. Korintherbrief wird es von Paulus so beschrieben, der Gott alles Trostes, so wird er selber genannt, der Gott alles Trostes. Im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 16, heißt es in folgender Weise: Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat durch die Gnade, tröste eure Herzen. Oder er wird sie trösten, das ist im Grunde genommen, was auch gemeint ist: Tröste eure Herzen und befestige euch in jedem guten Werk und Wort. Gottes Liebe zu seinen Kindern erweist sich darin, dass er weiß, wo sie Ermutigung brauchen, wo sie zerschlagen sind, wo sie verzweifelt sind, wo ihr Herz Trost braucht, wo sie Freude nötig habe, Erfreuung für ihr Herz. Manch einer, der hier ist, weiß das vielleicht gar noch nicht. Ich möchte es euch sagen. Niemand vermag so zu trösten und so zu erfreuen wie der Herr Jesus Christus. Niemand vermag euer Leben so wunderbar zu bewahren und zu behüten, obwohl ihr gar nicht recht leben könnt, so wie der Herr Jesus Christus. Er kann es. Er möchte eure Herzen erfreuen. Er hat kein Interesse daran, dass ihr in dieser Welt verloren geht. Und er hat auch kein Interesse daran, dass euer Herz ganz und gar verzweifelt ist, traurig ist und ihr vielleicht Mitte in eine Depression hineinfällt. In der vergangenen Woche habe ich so eine zweiteilige Dokumentation über Depressionen mir angesehen. Es kam im Fernseher, ganz aktuell, war hochinteressant. Wie viele Menschen leiden unter Depressionen? Menschen, die unter solche Nöte, unter solche Schwierigkeiten leiden, die wünschten sich, es würde jemand diese Wolke wegschieben und Licht käme auf einmal wieder hervor. Nun, Jesus Christus ist das Licht der Welt. Und wenn jemand auch zu einer Depression hätte neigen können, dann der Jakob unter diesen Umständen, wo er durch diesen Schicksalsschlag jetzt auch ganz alleine auf einmal dasteht. Aber nun liebt der Herr den Jakob. Aber Jakob habe ich geliebt. Ich möchte es ganz einfach erklären. Das beste, das allerbeste Medikament gegen Niedergeschlagenheit ist die Liebe Jesu Christi. Wenn ich etwas tun wollte, um jemanden zu trösten, dann würde ich ihn bringen zu dem Herrn Jesus Christus und würde ihn an seine Krippe stellen, wo er geboren wurde, und würde den Weg mit diesem traurigen Menschen gehen bis hin zum Kreuz auf Golgatha und würde ihn dort auch hinstellen. und würde ihm sagen wollen, das alles hat der Herr für dich getan. Das alles hat er für deine Schuld vollbracht. Für deine Sünde, für dein Elend, für deine Traurigkeit. Habt ihr es entdeckt für euch? Habt ihr diese Liebe entdeckt, die größer ist und mächtiger ist und stärker ist als alle Wasser? So steht es so schön im Hohelied. Gott erzieht den Jakob und er erfreut sein Herz. Glaubt daran, dass der Herr Jesus auch euch und euer Herz erfreuen will. Nun gibt er ihm auch dem Jakob, und das ist auch eine Ermutigung, er gibt ihm Verantwortung. Er bekommt eine Familie. Er bekommt 11 Kinder in diesen 20 Jahren dort bei dem Laban. Davon lesen wir dann im Grunde genommen Kapitel 29 ab Vers 32 bis Kapitel 30 Vers 24, wo uns die ganzen Kinder auch mit Namen vorgestellt werden. Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Naphtali, Gad, Asser, Issachar, Sebulon, dann eine Tochter, die Dina und der Josef. Später wird noch der Benjamin hinzukommen. Nun hat er Verantwortung. Nun hat er eine Aufgabe. Oh, das ist eine Ermutigung. Wenn man von Gott einen Auftrag erhält, wenn man von Gott Menschen zugewiesen bekommt, für die man verantwortlich ist, für die man sorgen soll, denen man beistehen soll, denen man helfen soll, Vater, Mutter, Ehemann, Ehefrau. Was für eine Verantwortung, was für ein Vorrecht. Gott wollte nicht, dass der Mensch allein sei. Er hat aus der Rippe, aus der einen Rippe Adams die Eva gemacht. So steht es und so war es. Verantwortung, Aufgabe. Manche Menschen hier auf dieser Erde wissen gar nicht, was es heißt, eine Aufgabe und eine Verantwortung zu haben vor Gott. Und aus dem Grund ist ihre Arbeit, die sie tun, und ihre Verantwortung, die sie haben, eine, die für sie manchmal mit leichtem Herzen von sich gewiesen wird. So geht viel kaputt auf dieser Erde. Viele Ehe gehen kaputt. Viele Kinder werden unglücklich. Viele Familien gehen zugrunde. Entdecken wir für uns unseren Auftrag, den wir haben? Diese Aufgabe, die Gott uns geschenkt hat, diese Verantwortung, die er uns gegeben hat, sie kommt von ihm. Gott gründet Familie. Es ist nicht die Erfindung eines Menschen, es ist von Gott her so geplant und so durchgeführt. Wenn ihr euer Haus baut, wenn ihr an eure Zukunft denkt, ihr junge Leute, dann bitte bezieht den Herrn Jesus Christus mit in eure Planung. Dann stellt ihn in die Mitte. Wenn ihr für euch das lest, was jetzt Kapitel 29 bis 30 beschrieben ist, dann lest ihr ja nicht nur, dass diese Familie vom Jakob und seine Frauen und Kinder, so muss man es ja sagen, ganz, also ohne Konflikte war. Ganz im Gegenteil. Wie viel Unordnung und Durcheinander gab es dort auch in der Familie? Die Rahel und die Lea, ich glaube, dass die sich mehr spinnefeind waren, die sahen sich als Konkurrenten. Die Lea, die wurde ja von dem Jakob eigentlich nur notdürftig angenommen. Eigentlich hat das ja auf die Rahel abgesehen, aber nun hat er jemand, der ihn überlistet, sein Onkel. Und er schiebt ihm die Lea unter. Wir lesen das ja in dem Text, ne? Und jetzt ist es für ihn ganz schwierig. Überhaupt die ganze Situation ist so schwierig. Am Ende sind es ja vier Mütter. Die zwei Mägde von der Lea und eben auch von der Rahel werden ja auch noch mit hineingenommen in die Familie, werden auch Mütter. Was für ein Durcheinander. Nun, warum sage ich das? Nicht, weil ich glaube, dass wir hier Ehe haben, wo viele Mütter da sind oder was weiß ich, die viel Ehe praktiziert wird. Aber eines ist ganz klar. Eines ist ganz klar. Dass wir auch in unserer Familie etwas von diesem Kampf wissen, der da tobt. Diese manchmal vorhandene Eifersucht, die Kinder, die untereinander nicht immer klarkommen, manchmal aber auch Schwierigkeiten und Nöte, die in der Ehe selber da sind. Wir wissen um diese Dinge, wir kennen sie doch. Wir wissen es ganz genau. Und für mich ist es ein großes Wunder, dass Gott sich diese Familie aussucht, um daraus letztendlich Israel zu gründen. Jetzt stellt euch das mal vor, wir reden ja heute von Israel und dann reden wir von den 12 Stämmen. Ne? Und wir reden mit Hochachtung und Respekt vor diesem Land, weil es eben Gott wohlgefallen hat, sich dieses Land auszusuchen, Jakob sich zu erwählen und sich ihm in Liebe hinzuwenden. Und wir sagen, ganz toll. Aber wenn wir die Familiengeschichte uns angucken, Kapitel 29 und 30, dann stehen uns die Haare zu Berge und wir sagen, ja, was ist denn das für ein Haufe? Passt ja gar nicht zusammen, gell? Unsere Sicht von Israel und der Blick in die Bibel, wie sie nun auch quasi entstanden sind, also diese Stämme, die Väter dieser Stämme. Und doch baut Gott hier. Ich kann das nur als Liebe, als Gnade, als eigentlich ganz unverdientes Vorrecht ansehen, dass Gott hier baut. Es ist nicht in keiner Weise von unserer Seite aus nachzuvollziehen. Was kann daraus hervorkommen? Was kann daraus hervorkommen? Aber der Herr baut hier. Der Herr gibt hier jemandem Verantwortung, gibt jemandem Aufgabe und stellt sich hinter ihn und segnet ihn. Der Laban wird nachher sagen, um deinetwille bin ich gesegnet worden. Das habe ich schon begriffen. Als du kamst, war also das sagt dann auch nachher der Jakob, die Herde ganz klein. Und jetzt ist sie riesengroß. Nun, wir stehen da in unserer Aufgabe, in unserer Verantwortung, in unserer Familie. Und wir sagen manchmal, das Durcheinander ist so groß und das Elend ist so groß, dass wir verzweifeln, dass wir sagen, was soll daraus werden? Und der Herr sagt, ich habe dir diese Aufgabe gegeben, ich habe dir diese Verantwortung gegeben, ich bin treu. Vertrau mir. Folge mir, glaube mir, halte dich an mich, hänge dich an mich und ich werde dir aushelfen, ich werde dir beistehen. Nun, lasst uns nicht nur darauf schauen, was alles schwierig ist. Da gibt es immer tolle Möglichkeiten und wir finden jede Woche neue, die uns dann auch begegnen, sondern lasst uns auf unsere Berufung schauen, die Gott uns gegeben hat. Nun, das ist der Vorteil, wenn man ein Kind Gottes ist. Berufe von Ewigkeit her auserwählt, bestimmt mit einem Lebenssinn, mit einer Lebensaufgabe, mit einem Lebensziel. Umgebe von der Gnade des Allmächtigen, unter sich ewige Arme. Das Blut Jesu Christi reinigt und heiligt und verändert. Könnt ihr das für euch sagen? Ist das euer Stand, auf dem ihr euch befindet? Wenn ihr euch nicht auf diesem Stand befindet, ist eure Verantwortung und eure Aufgabe, die ihr habt, für eure Zukunft, für eure Familie, für eure Ehepartner, für eure Kinder unmöglich, noch viel unmöglicher. Bitte denkt daran. Ihr werdet nicht in der Lage sein, wirklich auch eure Familie zu erhalten, wenn nicht einer da ist, der über sie wacht, der Herr selbst. Das ist eure Zukunft, das ist für euch wichtig. Manchmal denken die jungen Leute ja, dass erst wenn sie dann heiraten und wenn es an die Hochzeit geht, dass sie dann im Grunde genommen an diese Dinge denken sollen. Nein, jetzt betet ihr dafür, dass der Herr euch einen Ehemann, eine Ehefrau schenkt, die für euch ein Segen ist. Wenn ihr nicht daran denkt, ja, dann habt ihr im Grunde etwas versäumt. Gott ist es, der Familie baut, der das zusammenhalten kann. Ihr könnt es nicht. Aber ich möchte von meinem Text nicht abkommen. Der Herr ermutigt den Jakob. Er gibt ihm Verantwortung, er gibt ihm Familie, er segnet ihn. Er offenbart sich ihm weiter auch. Davon lesen wir im Grunde genommen 1. Mose 31, dass der Engel noch einmal zu ihm kommt, Kapitel 31, Vers 11. Und der Engel Gottes sprach im Traum zu mir, Jakob, und ich sprach, hier bin ich. Und er sprach, erhebe doch deine Augen und sieh, alle Böcke, die die Herde bespringen, sind gestreift, gesprenkelt und getüpfelt. Es war die Abmachung mit dem Laban, dass die ihm gehören sollte. Denn ich habe alles gesehen, was Laban dir tut. Ich bin der Gott von Bethel, wo du ein Denkmal gesalbt, wo du mir ein Gelübde getan hast. Nun mach dich auf, zieh aus diesem Land und kehre zurück in das Land deiner Verwandtschaft. Ja, er kriegt Anleitung, Führung. Gott erklärt ihm, wo der Weg in welche Richtung geht. Er lässt ihn nicht einfach da bei dem Laban versauern. Der hätte mal versauern können. 10-mal hat der Laban ihm seinen Lohn verändert. So wird es nachher der Jakob sagen. Er hat ihn mehrfach betrogen, überlistet. Aber Gott lässt ihn nicht versauern. Gott offenbart sich ihm dort auch weiter und ermutigt ihn, ich bin mit dir, ich führe dich wieder zurück, ich bin der Gott von Bethel. Nun mach dich auf, zieh aus diesem Land, nun mach dich auf. Manchmal habe ich den Eindruck, dass aus dem Grund so viele Menschen in dieser Welt entmutigt sind, weil sie nicht auf Gottes Stimme hören. Nun mach dich auf und zieh voran. Wisst ihr, dass es nicht ausreicht, diese Stimme nur von einem Lehrer zu hören in der Ausbildung, von einem Lehrer in der Schule, von Mutter und Vater, die zu Hause diese Stimme erheben und sagen, nun mach dich mal auf, nun geh mal voran, sondern Gott muss mit euch reden, dass ihr für euer Leben, für die nächste Woche überhaupt Interesse habt in eurer Schule, in eurer Ausbildung. Nun mach dich auf, geh voran. Nun mach dich auf. Wenn ihr die Stimme nicht hört, dann ist doch das, was ihr in der Schule lernt und was ihr in der Ausbildung lernt, vielleicht völlig uninteressant. Ihr habt ganz andere Dinge im Kopf und in eurem eigenen Herzen. Aber wenn Gott sein Wort an euch richtet, dann kann für euer Wegführung Orientierung entstehen. Mach dich auf, sagt er zu dem Jakob. Wir brauchen diese Ermutigung. Wenn man in schwierige Lebensverhältnisse ist, so wie der Jakob es war, dann braucht es solche Leitung. Mach dich auf, zieh zurück, so erklärt er es dem Jakob. Ermutigung, Anleitung, Führung, das schenkt der Herr. Aber er gibt auch Grenze. Davon möchte ich noch reden, dann werden wir im Grunde genommen die Predigt abschließen. Den letzten Punkt lasse ich dann für das nächste Mal übrig. Das gehört nun auch zu der Erziehung Gottes an dem Jakob, zu seiner Liebe. Das möchte ich betonen, aber Jakob habe ich geliebt. Er ermutigt ihn nicht nur, sondern er setzt ihm Grenze, die er nicht überschreiten kann. Gebt mir noch ein paar Minuten von eurer Konzentration. Ist vielleicht nicht ganz leicht, aber es wird sich lohnen. Der Herr hat euch etwas zu erklären und das ist gar nicht leicht zu verstehen, aber es ist ein großer Segen für euch. Wenn der Jakob sich hätte aussuchen können, wo er einmal seine Arbeitszeit, nun im besten Alter für die damalige Zeit, er ist 147 Jahre alt geworden, war das seine beste Zeit, mit im Leben drinnen. Ne? Wo er sich hätte aussuchen können, seine Arbeitszeit, hätte er gesagt, ach, zu Hause bei der Mutter und umgeben von all den Besitztümern, die mein Vater hat, wo ich drin arbeiten kann. So stelle ich mir das vor. Genau so stelle ich mir das vor. Und nun wird alles anders. Und er zieht nach Haran. Er flieht nach Haran. Er flieht nach Haran. Und er bekommt Grenze gesetzt, die er nicht überschreiten kann. Stimmt das? Doch, ja, stimmt. Der Hiob erklärt es uns einmal in Bezug auf seine eigene Lebensführung, dass er so versteht und so auch erkennt. Im Hiob Kapitel 14, Vers 5, da sagt er Folgendes. Das möchte ich euch gerne vorlesen. Nun, wir sind mit unserer Grenze nicht immer so zufrieden und so einverstanden. Der Hiob war es auch nicht. Ich lese ab Vers 1 vor. Der Mensch, von einer Frau geboren, ist kurz an Tagen und mit Unruhe gesättigt. Ja, ja, das stimmt. Wie eine Blume kommt er hervor und verwelkt und er flieht wie der Schatten und hat keinen Bestand. Dennoch hast du über einen solchen deine Augen aufgetan und mich führst du ins Gericht mit dir. So sieht er seine Situation im Augenblick. Es ist eine Prüfung. Er sieht es einfach nur als ein Gericht. Wie könnte ein Reiner aus einem Unreinen kommen? Seine Theologie ist in Ordnung. Er weiß, er ist ein Sünder, nicht ein einziger. Und dann, wenn denn seine Tage bestimmt sind, das weiß er, Gott hat seine Tage bestimmt, die Zahl seiner Monate bei dir ist, die Länge seines Lebens, also bestimmt er. Wenn du ihm Schranken gesetzt hast, die er nicht überschreiten darf. Ja, es sind Schranken da, die er nicht überschreiten, nicht nur darf, sondern auch nicht kann. Neue Testament heißt es dann einmal von Paulus in seiner Predigt in Athen, Apostelgeschichte 17, Vers 26, in folgender Weise. Dort sagt er, und er hat aus einem Blut jede Nation der Menschen gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen und hat festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt. Ja, die Grenzen sind uns bestimmt. Es sind Grenzen, die wir nicht verändern können. Wir wollen sie oft verändern. Der Hiob wollte sie auch verändern. Wollt ihr sie auch verändern, eure Grenze? Ich weiß, dass manch einer hier sitzt, der mit seiner Grenze gar nicht einverstanden ist. Und der sagt, für sich selbst sagt, wenn ich nur die freie Wahl hätte, ich würde alles, das ist jetzt das Interessante, so erklären wir das ja dann immer, ich würde alles besser machen, besser aussuchen. Ich würde mir bessere Umstände schenken, ich würde mir bessere Lebensverhältnisse geben, ich würde mir bessere Voraussetzungen schaffen. Gell? Das ist unsere Überzeugung. Aber jetzt sitzen wir einfach hier, wir sind so richtig festgefahren. Grenze, die wir nicht überwinden können. Zeiten, die wir nicht ändern können. Es ist wie Beton, in den wir hineingegossen sind. Wir können uns nicht regen. Wir müssen einfach auf diesem Weg weitergehen. Oh, man kann das heute so einfach sagen, ach, meine Arbeit, die gebe ich auf. Ich habe 1000, die auf mich warten und mich anstellen wollen. Gell, das ist ja nicht so. Meine Schule gebe ich auf. Draußen auf der Straße wartet sie nur, dass sie mich also als Chef einstellen könne. Ich muss nichts lernen. Ich muss mich nicht anstrengen. So. Unsere Verantwortung, die wir haben, diese Last, die uns auferlegt ist, die uns manchmal so drückt, wir wollen sie wegwerfen. Wir wollen sie am liebsten wegwerfen. Und doch ist es die Liebe Gottes, die hier den Jakob festhält, die ihn einengt. Sie hat ihn arm gemacht. Er war reich. Er kam aus einer reichen Familie. Isaak war reich. Sein Vater war reich. Aber nun ist er für sich ganz alleine und er ist arm. Hat nur einen Stab in seiner Hand. Er hat nicht große Besitztümer mitnehmen können. Später im Gebet, als er zurückkehrt vom Laban, sagt das so. Mit einem Stab bin ich ausgezogen. Hab gar nicht viel gehabt. Und jetzt ist er bedürftig. Er ist auf die Gnade von dem Laban angewiesen. Oh, wir sagen auch, auf den bin ich angewiesen. Dieser Arbeitgeber, dieser komische Arbeitgeber. Und der macht mein Leben mir schwer, der überlistet mich, der ist ungerecht. Und wir entdecken nicht, dass all diese Grenzen von Gott so bestimmt sind. Seht ihr es für euch? Nehmt ihr es wahr? Begreift ihr, dass gerade der Platz, an dem ihr steht, gerade die Arbeit, die ihr tut, die ist, die euch von Gott gegeben ist. Ich muss vorsichtig sein, wenn ich das sage. Manchmal suchen wir uns ja auch selber unsere Arbeit aus, falsche Arbeit. Aber im normalen Fall, wenn wir normal unsere Arbeit tun, können wir sagen, da hat mich Gott hingestellt. Da hat er mich berufen. Könnt ihr so annehmen? Könnt ihr euer Leben so annehmen und sagen, es ist das bestmögliche Leben für mich? Warum? Weil es für mich heißt, aber er hat mich geliebt. Aber Jakob habe ich geliebt. Seht ihr in den Grenzen, die Gott euch gegeben hat, seine Liebe oder seht ihr nur seine Ungerechtigkeit? Die es übrigens gar nicht gibt. Er ist nicht ungerecht. Seht ihr in dem, was ihr nicht habt, Gottes Härte, dass er euch etwas vorenthalten will. Wie schön könnte mein Leben sein, wenn Doppelpunkt das und das und das alles nicht wäre. Das hält mir Gott vor. Das enthält er mir. Das gibt er mir nicht. Ich hätte es gerne, aber er gibt mir es nicht. Er ist so hart, er ist so unbarmherzig, er ist so ungnädig. Aber davon lese ich nichts im Neuen Testament. Da heißt es, aber Jakob habe ich geliebt. Und nun bringt er ihn in diese Grenze. Weil genau diese Grenze, weil genau dieser Ort, weil genau dieser Onkel, da werden wir dann noch drauf zu sprechen kommen, der beste Erzieher für ihn ist. Seht ihr so euer Leben? Man kann nicht dankbar sein für sein Leben und für seine Umstände, wenn man sie nicht von Gott betrachtet. Wenn ich nicht mir überlege und sage, Gott hat sich Gedanken gemacht über mein Leben. Er hat jeden einzelnen Tag bestimmt, noch bevor er überhaupt da war. Psalm 139 sagt es dann einmal der Psalmist. Macht Gott Fehler mit euch, mit euren Tagen, mit euren Wochen, mit euren Erlebnissen, mit den Zeiten, die ihr gerade auch durchmacht? Mit den Grenzen, die er euch setzt, die ihr nicht versteht. Wir verstehen sie oft nicht, das ist wahr. Ich verstehe sie manchmal für mein Leben nicht und ihr versteht sie nicht für euer Leben. Aber wenn ich sie von Gott verstehe und begreife, kann ich sagen, sie sind gut. Sie tun mir gut. Sie sind ein Segen für mich. Sie helfen mir. Sie erziehen mich. Versucht es doch mal von der Seite zu verstehen. Wenn ich arm bin, so wie der Jakob, wenn ich auf die Gnade von anderen angewiesen bin, so wie der Jakob bei dem Laban, dass er ihn aufnimmt, dann lerne ich zu Gott zu beten. Dann lerne ich Gott anzurufen und ihn zu bitten, Herr, hilf mir, dass ich jetzt nicht untergehe. Herr, hilf mir, dass ich jetzt auch bestehen kann. Einer der reichsten Männer dieser Erde ist gestorben und hat sich nie etwas gegönnt. Er konnte nicht mit dem leben, was Gott ihm gegeben hat. Mir fällt nicht mehr genau gerade der Name ein, es ist ein bekannter Amerikaner gewesen, es ist jetzt gar nicht so schlimm, der Name ist nicht entscheidend. Gott hat ihm Reichtum gegeben, aber nicht die Gnade, es zu genießen. Im Predigerbuch steht es einmal, dass es wirklich eine Gnade ist, das, was man bekommt, auch genießen zu können. Das ist ein Geschenk. Gott gibt es seine Kinder. Er zeigt ihnen auf, schau mal, das ist jetzt, und jetzt komme ich mal zu dem, was innerhalb der Grenze ist, was du hast. Wir gucken ja immer auf das hinaus, was außerhalb von der Grenze ist und sagen, das hätte ich gerne. Und sehe gar nicht, was innerhalb von der Grenze ist. Geht es dir auch so? Dass du mit deinen Augen immer da bist, wo du eigentlich gar nicht sein solltest, außerhalb von diesen Grenzen, außerhalb von diesen Zeiten. Und du nimmst nicht wahr, was jetzt im Augenblick da ist, was Gott dir vor die Haustüre, vor deine Herzenstüre legt, was er innerhalb von deiner Grenze auch tut und wirkt und handelt, an deinem Wohnort, an deinem Arbeitsplatz, mit deinen Menschen um dich herum, mit deiner Familie. Da ist Gott, da lebt Gott. Das ist aufregend, Gott für sich in seinem Leben zu entdecken. Erich Schnebel, Pfarrer in Berlin, ein Mann Gottes, der Gott vertraut hat. Über ihn gibt es ein Buch, Christus lebt. Eine schwere Zeit hat er seinen Dienst getan, Zweiter Weltkrieg. Nachher sind sie losgezogen, er als Pfarrer mit seiner Gemeinde in Berlin, in die Außenbezirke und habe dort an der Wochenende missioniert und evangelisiert unter schwierigen Bedingungen. Habe dort übernachtet. In dem zerbombten und zerstörten Berlin. Nicht schön, nicht gemütlich, nicht anregend. Wir wissen das gar nicht, was es heißt, nach dem Krieg in einer zerstörten Stadt zu leben, unter Umständen, wo viele gehungert haben. Wilhelm Busch in seiner Predigt hat es da auch immer wieder zum Ausdruck bringen können. Und da ist jemand, der sagt, das sind meine Grenzen. Das ist mein Platz, an den Gott mich gestellt hat. Das ist mein Gebiet, was Gott mir gegeben hat. Und jetzt lebe ich für Gott. Und jetzt diene ich dem Herrn. Und der Herr segnet mich. Das hat er mit dem Jakob gemacht. Er hat ihn gesegnet. Zweifelsohne, er hat ihn gesegnet. Kannst du deine Grenze so betrachten? Kannst du sie so ansehen? Das ist das Gebiet, was Gott mir gibt, was er mir zur Verantwortung überlassen hat, wo ich für ihn lebe und ihm dienen kann. So viel Schweres traut er mir zu. Kann ich es mal von der Seite her betrachten? Er traut mir zu, so viele Lasten zu tragen. Er wird mir dabei auch helfen. Er legt mir keine Last auf, wobei er mir nicht auch hilft, dass ich sie tragen kann. Betrachte es doch mal von der Seite her. Geh doch mal von deiner Grenze, die du immer siehst, landeinwärts. Schau dir an, was Gott vor deine Türe gelegt hat. Schau dir an, was in deinem Leben drin ist. Muss ich mir auch sagen. Sieh darauf, was Gott dir bereitet hat. Den Weg, den er dich führt, den Dienst, den er dir gibt, die Aufgabe, die du von ihm erhältst. Und liebe diese Grenzen. Mein Los, sagt der Psalmist, ist auf liebliches Land gefallen. Das wäre eine Glaubensaussage. Für dich, für dein Leben, für dein Los, für deine Grenze. Liebliches Land. Liebliches Land. Es ist liebliches Land. Warum? Weil es Gott ausgesucht hat. Nicht, weil es mir gefällt unbedingt. Nicht, weil es mir zusagt. Aber Gott hat es ausgesucht. Für mich. Gott gebraucht es zu meinem Segen. Möge der Herr uns helfen, dass wir seine Erziehung wirklich auch wertschätzen können. Am Anfang habe ich euch die Verse im Hebräerbrief vorgelesen. Die Züchtigung ist uns, wenn wir sie erfahren, die Erziehung Gottes, Traurigkeit. Die Bibel ist so herrlich ehrlich. Sie sagt es ganz offen. Gott weiß es ja, dass es für uns Traurigkeit ist. Und doch lässt er daraus herrliche, friedevolle Früchte erwachsen. So wollen wir es auch sehen. So wollen wir auch unsere Grenze betrachten. So wollen wir aber auch dankbar sein für die Ermutigung, die Gott uns gibt. Für die Freude, die er uns bereitet, unseren Herzen.
Amen. Ich möchte am Schluss noch mit uns gemeinsam still werden und beten. O Herr Jesus, wir können nicht mit deiner Erziehung umgehen. Es ist so, dass wir sie oft als traurig empfinden. Diese Angelegenheit ist eine traurige Angelegenheit. Dieser Weg ist ein trauriger Weg. Und diese Grenzen sind traurige Grenzen. Und diese Zeiten, in denen wir leben, sind traurige Zeiten. Aber du, Herr, erfüllst unser Leben mit deinem Licht und deiner Liebe. Aber Jakob habe ich geliebt. Und nun darf der Jakob für seinen Onkel ein Segen sein. Und die Herde mehre sich. O Herr, wie sehr vermagst du in unserem eigenen Leben Segen zu wirken, innerhalb dieser Grenze, die du uns gesetzt hast und der Zeit, in der wir auch leben. Wir wollen dir danken, dass du viel mehr zu tun vermagst, als wir uns vorstellen oder erträumen können. Und wir danken dir auch dafür, dass du viel mehr tust, als wir im Augenblick sehen. Wir nehmen gar nicht wahr, was du wirkst. Oft ist es uns ganz und gar verborgen. Aber wir preisen dich, Herr, dass du uns liebst, alle deine Kinder. Hilf du allen hier, die dich noch nicht erkannt haben, als ihren Erlöser noch nicht wiedergeboren sind, dass sie diese herrliche Liebe für sich entdecke, dass sie deine Erziehung schätze lerne, oh, dass sie von dir lerne, ihr Lebe ja dich lieb zu gewinnen. Oh, geh du mit uns voran, auch in die neue Woche, lieber Herr. Amen.